Den Grüßen möchte ich noch hinzufügen. Herzliche Grüße aus der Gemeinde Hamm. Meine Frau und ich sind letzte Woche da gewesen und ja, die Gemeinde richtet auch herzliche Grüße aus. Mit der Hilfe des Herrn möchte ich heute sprechen über die neutestamentliche Gemeinde. Und ich werde versuchen, das möglichst leicht verständlich, möglichst lebensnah, möglichst einfach und doch mit gutem biblischen Tiefgang zu tun. Ich werde da heute auch nicht mit fertig werden, werde da weitermachen müssen, aber es lässt sich so einrichten, dass jede Predigt in sich abgeschlossen ist. Und ich nehme noch einmal Bezug auf unser Textwort, das wir, beziehungsweise das Vorlesungswort, das wir gehört haben, und hier auf den Vers 18, Matthäus 16, Vers 18, wo es heißt: Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle, die Pforten des Totenreiches, Schlachterübersetzung, werden sie nicht überwältigen. Jesus spricht hier von der neutestamentlichen Gemeinde, und er sagt sehr deutlich, dass diese Gemeinde seine Gemeinde ist und dass er sie bauen wird. Und weil er sich dieses Ziel gesetzt hat und weil er die Gemeinde so sieht, darum kann nicht einmal die geballte Macht der Hölle daran etwas ändern. Das ist Jesu Wort an die Gemeinde und das ist natürlich ungemein tröstlich. Aber bevor Jesus so über seine Gemeinde sprach, hatte er den Jüngern eine Frage gestellt, nämlich die Frage, Vers 15, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und Petrus, wie immer, war ja der Sprecher, er ist der Erste, der das formuliert, sagt, Vers 16, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Petrus war eigentlich auch der Erste, der den Glauben an Jesus so klar formulierte. Er sprach wie oft stellvertretend für die anderen Jünger. Die haben das genauso gesehen. Und jetzt auf dieses Bekenntnis hin, sagt Jesus, und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Totenreiches, der Hölle, sollen sie nicht überwältigen. Dieses Bekenntnis, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, und dann der Herr auf diesen Felsen. Das bedeutet, auf der Grundlage dieses Bekenntnisses, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, auf der Grundlage dieses Bekenntnisses wird Jesus seine Gemeinde bauen. Nicht auf der Grundlage eines Lippenbekenntnisses, nicht auf der Grundlage von Tradition, nicht auf der Grundlage von Gewohnheit oder menschlicher Überredungskunst, sondern auf der Grundlage von Menschen wie Petrus, denen Gott die innere Überzeugung gegeben hat, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, mit allem, was das bedeutet und einschließt. Auf der Grundlage von Menschen wie Petrus, die nicht fehlerfrei sind, aber aufrichtig, aus Gott geboren und mit brennender Liebe zum Herrn. Auf dieser Grundlage und mit diesem Menschen wird Jesus seine Gemeinde bauen. Und das gibt uns schon mal ziemlich gut die Richtung vor, wenn wir uns fragen, was ist eigentlich die neutestamentliche Gemeinde? Wie ist sie und wie hat Jesus sie sich vorgestellt? Es geht nämlich auch ganz anders. Ich habe nur als Beispiel ein Buch von einem Afrikaner namens Stephen Lungu und er schreibt darin, wie er als gottferner Mensch Jesus gefunden hatte, wie seine ruhelose Seele, als er sich zu Gott bekehrte, von Neuem geboren wurde, seine ruhelose Seele Frieden fand in Christus, mit tiefem göttlichen Frieden erfüllt wurde, eine Freude in dem Herrn fand, die er vorher überhaupt nicht gekannt hatte. Jesus hatte ihn gerettet, hatte ihm ein neues Herz, hat ihm ein neues Leben geschenkt. Er war wiedergeboren, so wie die Bibel das beschreibt und nennt. Und er bezeugte das auch öffentlich im Bus auf dem Marktplatz. Er konnte gar nicht anders. Er hatte so ein starkes Verlangen danach, Menschen von Jesus zu erzählen. Er suchte einfach jede Gelegenheit dazu. Jedoch Er berichtet auch von seiner Enttäuschung in seiner Heimatgemeinde, wo niemand sich über seine Bekehrung von Herzen mitfreute, wo er kaum Unterstützung und Ermutigung fand, wo kaum jemand war, der seine Erfahrung verstanden hatte. Im Gegenteil, sein frohes Zeugnis, das ging den anderen auf die Nerven. Er wurde auch noch gerüffelt, als er alle möglichen armen Leute mit in den Gottesdienst hineinschleppte. Ihm wurde sogar verboten, ohne Erlaubnis der Ältesten öffentlich Jesus zu predigen. Er konnte das gar nicht verstehen. Er sagte sich, aber Jesus hat mich doch errettet. Ich muss doch den Menschen davon erzählen. Und die Antwort war, ach, das ist Unsinn, was du sagst. Deine Eltern haben dich als Kind taufen lassen, dadurch bist du Christ geworden. Und das ganze Gerede, dass du erst später deine Wiedergeburt erlebt hast, das ist Unsinn. Die Botschaft von Christus brannte wie Feuer in seinem Herzen. Er konnte einfach nicht schweigen von dem, was er erlebt hatte. Und ja, man erlaubte ihm zwar dann noch den Besuch des Gottesdienstes, aber man verwehrte ihm die Teilnahme am Abendmahl. Am Sonntagmorgen zeigte man ihm die kalte Schulter. Er war erst seit kurzem bekehrt. Er hätte sich so sehr eine Gemeinde gewünscht, die zumindest in den wesentlichen Grundzügen den Charakter der neutestamentlichen Gemeinde trägt, so wie sie das Neue Testament sie uns auch schildert. Ihn dürstete nach einer geistlichen Heimat, aber er konnte sie hier einfach nicht finden. Seine Heimatgemeinde nannte sich zwar Gemeinde, sie hatte den Namen, dass sie lebt, aber sie war tot. Sie unterschied sich in ihrem Wesen so stark von der neutestamentlichen Gemeinde, dass sie weder ihm noch ihrer Umwelt irgendetwas geben konnte. Und das kann uns natürlich auch so gehen, dass wir in der ein oder anderen Weise nicht dem Bild der neutestamentlichen Gemeinde entsprechen. Und darum ist es wichtig für uns, dass wir von Zeit zu Zeit einmal stille stehen, um uns die Frage zu stellen, wie ist die neutestamentliche Gemeinde? Was ist die neutestamentliche Gemeinde? Woher kommt sie? Wozu ist sie da? Und wie muss sie sein, um wirklich die Gemeinde zu sein, die der Herr meinte, als er sagte, ich will bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Es spricht zu uns, dass die neutestamentliche Gemeinde keine menschliche Idee ist, sondern von Jesus selbst ins Leben gerufen wurde. Denn die Gemeinde lebt, weil Jesus am Kreuz für sie starb. Und Paulus hebt das in so berührender Weise hervor in seiner Abschiedsrede an die Ältesten zu Ephesus. Wir finden das in Apostelgeschichte 20, Abvers 26, wo er sagt, darum, wie gesagt, seine Abschiedsrede, er wusste, er wird dort nicht mehr hinkommen, verabschiedet sich, darum bezeuge ich am heutigen Tag, dass ich rein bin von aller Blut. Denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Für sie ist er gestorben, offensichtlich. Er ist das eigentliche Zentrum der Gemeinde. Er ist der Eckstein, auf den alles ausgerichtet ist. Er ist das Haupt, dem sich alles unterordnet. Petrus schreibt das später in seinem ersten Brief im zweiten Kapitel, Vers 4. Da ihr zu ihm, Christus, gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von Menschen zwar verworfen, aber bei Gott auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zuschanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Gerade der ist zum Eckstein geworden. Und Paulus hebt Christus in einzigartiger Weise vielfach im Kolosserbrief hervor und auch hier in Kapitel 1, Vers 17. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Jesus hat die Gemeinde durch sein eigenes Blut erkauft. Er ist der Eckstein des ganzen Gemeindebaus, nach dem sich alles ausrichtet, auf den alles hinarbeitet, ausgerichtet ist. Er ist das Haupt, dem sich alles selbstverständlich unterordnet. Und es ist diese Gemeinde, die diesen Charakterzug trägt, die nicht verschwinden, die auch nicht untergehen wird. Es ist diese Gemeinde, von der Jesus sagt, die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Und das trifft besonders auch deshalb zu, weil sie dem Herrn so viel bedeutet. Die Gemeinde, die er durch sein eigenes Blut erkauft hat, die bedeutet ihm unbegreiflich viel. In Apostelgeschichte 9, Vers 4, wo Jesus Paulus begegnet, Paulus, der die Gemeinde verfolgt, da tritt Jesus ihm in den Weg. Und Jesus sagt nicht, Saul, warum verfolgst du die Gemeinde? Sondern was sagt er? Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er hatte die Gemeinde verfolgt und Jesus fragt ihn, Saul, was verfolgst du mich? Er setzt das gleich. Verfolgt wurde ja die Gemeinde, aber Jesus setzt das gleich. Die Gemeinde und sich selbst. Wie sieht Jesus die Gemeinde? Saul, Saul, was verfolgst du mich? Damit ist alles gesagt. So sieht Jesus die Gemeinde, so viel bedeutet sie ihm. Wird sie verfolgt, dann wird er verfolgt. Ist sie in äußerer Not, dann ist das seine Not. Ist sie in innerer Not, dann macht er sich diese innere Not zu seiner Not. Braucht sie Gnade, braucht sie Hilfe, dann macht er sich ihr Anliegen zu seinem Anliegen. Die Gemeinde kommt von ihm. Sie ist durch sein eigenes Blut erkauft. Er ist das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfänger und Vollender der Gemeinde. Sie bedeutet ihm unendlich viel. Und diese Gemeinde mit ihren Anliegen ist ihm eine Herzenssache. Darum kann sie nicht untergehen, jedenfalls dann nicht, wenn sie sich an sein Wort hält. Die Gemeinde, woher sie kommt, haben wir gesehen. Wir verstehen ihr Wesen noch etwas mehr, wenn wir uns fragen, warum es sie gibt, wozu sie eigentlich da ist. Und da kommen wir nochmal zurück auf Stephen Lungu. Erinnern wir uns noch daran, dass er in seiner Heimatgemeinde verzweifelt etwas suchte, was er dort nicht fand? Die neutestamentliche Gemeinde ist dazu da, dass Menschen wie er in der Gemeinde das finden, was er so sehnsüchtig gesucht hatte, nämlich ein geistliches Zuhause, eine geistliche Heimat. Und das ist so schön schon im Alten Testament geschrieben, das alttestamentliche Gotteshaus, die Stiftshütte, das war ja ein Bild, ein Schattenbild auf die neutestamentliche Gemeinde. Und da heißt es im Psalm 84, ab Vers 3 schon so schön, meine Seele verlangte und sehnte sich nach den Vorhöfen des Herrn. Nun jubeln mein Herz und mein Leib dem lebendigen Gott zu. Hat doch der Vogel ein Haus gefunden, die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hinlegen kann. Deine Altäre, o Herr der Herrscharen, mein König und mein Gott, wohl denen, die in deinem Haus wohnen, sie preisen dich alle Zeit. Die Gemeinde, die neutestamentliche Gemeinde, das ist ein Ort, wo wir in der Betrachtung des Wortes Gottes, wo wir im gemeinsamen Gebet, wo wir in der Gemeinschaft untereinander Gottes Gegenwart erleben und damit ein geistliches Zuhause finden, das für uns so wichtig ist. Eine glühende Kohle, die alleine ist, die wird bald erkalten. Aber zusammen mit anderen Kohlen brennt sie weiter. Sie behält ihre Glut und ähnlich verhält es sich auch mit den Gläubigen, entweder alleine oder in der Gemeinde, in der Gemeinschaft der Gemeinde. Darum, als am Pfingsttag 3000 Menschen sich bekehrten, da blieb ja nicht jeder für sich, da gab es nicht 3000 Einzelpersonen, die dann irgendwie weitermachten, sondern sie wurden alle, heißt es, zu der Gemeinde hinzugetan. Und auch in der weiteren Entwicklung der Gemeinde heißt es, der Herr tat täglich zu der Gemeinde die hinzu, die gerettet wurden. Durch die Wortverkündigung, durch die Gemeinschaft untereinander bekommen wir gegenseitige Ermutigung, bekommen wir Hilfe, bekommen wir Ausrichtung und nicht selten auch entscheidende innere Belebung und auch wichtig Korrektur, die wir brauchen. Und all das, das würde uns bitter fehlen, wenn Gott uns das so nicht geben würde. Und weil die Gemeinschaft in der Gemeinde so wichtig ist, darum heißt es auch in Hebräer 10, Vers 25, wo der Hebräerbriefschreiber sieht, dass manche das aus dem Auge verloren haben. Und er schreibt ihnen, lasst uns nicht verlassen unsere Versammlungen. Und von der Gemeinde in Jerusalem heißt es ausdrücklich, sie blieben aber beständig in der Gemeinschaft. Das ist aber noch nicht alles. In den Gottesdiensten sind natürlich auch Menschen dabei, die nicht Gott dienen oder die noch nicht Gott dienen. Dazu gehören auch Besucher, die vielleicht zufällig da sind oder auch Menschen, die noch auf der Suche nach Gott sind. Jesus sagte einmal zu einem Menschen, du bist nicht ferne vom Reich Gottes. Also das sind Menschen, die zwar noch nicht wiedergeboren sind, aber doch nahe dran, nicht weit weg. Und genauso können dort auch Menschen sein, die sich noch gar nicht entschieden haben, ob sie Gott dienen wollen oder nicht. Es können Menschen sein, die ablehnend sind. Es können auch Heuchler sein, die nach außen etwas darstellen, was innerlich gar nicht wahr ist, gar nicht der Fall ist. So können wir in den Gottesdiensten der Gemeinde die unterschiedlichsten Menschen haben, die zwar einerseits da sind und dabei sind, aber doch nicht dazugehören. Auch für diese Menschen kann die Gemeinde lebensentscheidend werden. Warum? Weil Gott diesen Menschen in der Gemeinde begegnen möchte, durch die Wortverkündigung, durch die Begegnung mit anderen Menschen, die Jesus bereits gesucht und gefunden haben. Und auch das ist noch nicht alles. Offenbarung 22, Vers 17, da heißt es, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Der Braut, die Braut, der Geist und die Braut sprechen, komm. Dieser Ausdruck Braut, da müssen wir bei stehen bleiben. Der ist für sich schon ein Ausdruck dafür, wie tief die Beziehung zwischen dem Herrn und seiner Gemeinde ist. So, das ist eigentlich eine Predigt für sich, aber die Braut und der Bräutigam. Und diese Braut ruft nun gemeinsam mit dem Heiligen Geist, komm. Und sie ruft gemeinsam mit dem Heiligen Geist einer verlorenen Welt zu, komm. Sie geht und sie ruft aktiv Menschen auch außerhalb der Kirchenmauern zu, komm. Sie tut es durch die Wortverkündigung, sie tut es dadurch, dass sie grundsätzlich bekennend lebt und das persönliche Zeugnis eine große Priorität für sie hat. Das lesen wir in Gottes Wort von der neutestamentlichen Gemeinde so deutlich an vielen Stellen. Ich kann da jetzt im Einzelfall nicht drauf eingehen, aber nur Apostelgeschichte 8, lesen wir ab Vers 4, wie die Gemeinde in Jerusalem verfolgt wird. Und statt dass nun alles zusammenbricht, verteilen sie sich in die umliegenden Gegenden und einige von den griechischstämmigen Christen gehen bis nach Antiochia, also eigentlich Heidenland, und verbreiten dort durch ihr persönliches Zeugnis das Evangelium weiter. Und dort in Antiochien entsteht eine Gemeinde, die wiederum der Ausgangspunkt ist für die Ausbreitung des Evangeliums in Europa. Bekennendes Leben, das persönliche Zeugnis mit großer Priorität. Und der Geist und die Braut rufen, komm. Und die Braut, die Gemeinde, die ruft, komm, mit der Findigkeit von Seelengewinnern. Sie bittet den Herrn um Möglichkeiten, Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Und sie bittet um geöffnete Augen, diese Möglichkeiten zu sehen und um ein treues Herz, diese Möglichkeiten zu nutzen. Sie tut es aber besonders auch, dieses Rufen komm, durch die Ausstrahlung ihres Wesens. Sie ist in der Lage, auch ohne Worte zu predigen, durch die Kraft der christlichen Liebe und des christlichen Lebens in ihrem Leben. Die Gemeinde, die Jesus baut, welche Art sie hat, welche Verheißung ihr gilt, woher sie kommt und wozu sie da ist. Wenn wir die Gemeinde so sehen, dann haben wir einen guten biblischen Begriff von ihr. Ich möchte heute uns noch etwas weiterführen und einen wichtigen, wesentlichen Charakterzug der Gemeinde uns noch deutlich vor Augen stellen. Als wir dabei stehen geblieben sind, dass die Gemeinde von Jesus kommt und durch sein eigenes Blut erkauft worden ist, und weiter, dass er der Anfänger und Vollender der Gemeinde ist, da war die Schlussfolgerung, darum kann sie nicht untergehen. Jedenfalls nicht, solange sie sich an sein Wort hält. Solange sie sich an sein Wort hält. Das Halten des Wortes Gottes ist ein wesentlicher Charakterzug der neutestamentlichen Gemeinde. Sie verliert ihre Eigenschaft als neutestamentliche Gemeinde, wenn sie diese Schriftgebundenheit verliert. Dieser Charakterzug, das ist die uralte Wahrheit, zu der Gott sein Volk seit jeher erzogen hat. Das Haus Gottes, das Volk Gottes, Gemeinde, das ist ohne Schriftgebundenheit nie vorstellbar gewesen. 2. Mose 25, hier berichtet Gottes Wort von dem Bau der Stiftshütte. Mit ganz, ganz vielen Einzelheiten, Stiftshütte, alttestamentliches Schattenbild auf die Gemeinde, das Haus Gottes. Und da heißt es hier so, 2. Mose 25, Vers 40, Gott sprach zu Mose, und sieh zu, dass du alles machst nach ihrem Plan, der dir auf dem Berge gezeigt ist. 2. Mose 40, Vers 16. Und Mose tat alles, wie der Herr ihm geboten hatte, so machte er's. Und er richtete den Vorhof auf, rings um die Wohnung und um den Altar und hängte die Decke in das Tor des Vorhofs. Also vollendete Mose das ganze Werk. Und jetzt danach, Vers 34, als das geschehen war, bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Diese Stiftshütte bestand aus so vielen Einzelteilen und jedes Einzelteil hatte Gott so detailliert beschrieben, da hätte es 1000 Variationsmöglichkeiten gegeben mit größeren oder kleineren Abänderungen. Mose hätte sagen können, ja, also das lasse ich jetzt mal weg, das brauchen wir eigentlich nicht. Er hätte sagen können, hier, also baut man heute nicht mehr, das machen wir mal anders. 1000 Möglichkeiten hätte Mose gehabt, anders zu bauen. Aber Mose und alle Mitarbeiter taten das nicht. Sie wichen von keiner Anordnung ab. Egal an welchem Bauteil sie arbeiteten, sie machten es genauso und überall wird ausdrücklich erwähnt, dass sie alles nach dem Wort des Herrn gemacht hatten. Wirklich alles. Warum arbeitete Mose so? Warum nahm er Gottes Wort so genau? Das hing damit zusammen, dass Mose die Heiligkeit Gottes verstanden hatte. Ihm war klar, dass er Gottes Wort nicht als eine unverbindliche Empfehlung ansehen kann, nicht als etwas Dehnbares, das er mit großem Interpretationsspielraum so den eigenen Vorstellungen anpassen darf. Ihm war klar, er wusste, dass Gottes Wort genauso heilig ist wie Gott selber. Und damit ist alles gesagt. Diese Ehrfurcht vor Gottes Wort, das war die Ursache dafür, dass die Stiftshütte erstmal genau nach Gottes Anordnung gebaut wurde und dann nach der Fertigstellung erfüllt wurde mit der Herrlichkeit Gottes. Moses Genauigkeit im Umgang mit Gottes Wort war die Ursache, warum die Herrlichkeit Gottes das Haus Gottes erfüllte, warum Gott unter Israel wohnen konnte. Nur deshalb war das möglich. Und die alttestamentliche Stiftshütte ist ein Schattenbild auf die neutestamentliche Gemeinde. 1. Timotheus 3, Vers 15, das können wir nachlesen. Und dieses Schattenbild, das lehrt uns, dass es unsere heilige Verpflichtung ist, in allen Angelegenheiten uns genau an Gottes Wort zu halten. Es gibt keinen anderen Weg, weil Jesus auf keinem anderen Weg das Haupt der Gemeinde sein könnte, weil er auf keinem anderen Weg in allem den Vorrang haben könnte. Alles, was wir uns nur wünschen können an gesunder biblischer Entwicklung in der Gemeinde, das ist nur möglich, wenn Gottes Wort in allen Dingen den Vorrang hat. Und darum ist es so wichtig für uns, dass wir verstehen, dass die alttestamentliche Stiftshütte erfüllt wurde mit der Herrlichkeit des Herrn, weil Mose sie genau nach Gottes Wort gebaut hatte. Die neutestamentliche Gemeinde ist eine Gemeinde, wo man vollständig an die Bibel glaubt, wo die ganze Bibel gelehrt wird. Jede Kirche, die Bibel nicht uneingeschränkt als göttliche Offenbarung sieht, die ist nicht die neutestamentliche Gemeinde. Jede Kirche, die die Bibel nicht als alleingültige Glaubens- und Lebensregel vertritt, ist nicht die neutestamentliche Gemeinde. So hat Gott Israel im Alten Testament erzogen. Jesus hat dies gelehrt und für die Gemeinde des Neuen Testamentes war es selbstverständlich. Jesus betet in dem hohepriesterlichen Gebet, Johannes 17, Vers 17, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Apostelgeschichte 2, Vers 42 heißt es von der Gemeinde, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Paulus bezeugte den Ältesten zu Ephesus, denn ich habe euch nichts verschwiegen, sondern euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Apostelgeschichte 20, Vers 27. Paulus legt dem jungen Timotheus ans Herz, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, bleibe beständig dabei. Und nochmal 5. Mose 4, Vers 2, Gott sagte schon zu Mose, ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete, ihr sollt auch nichts davon wegnehmen. Die neutestamentliche Gemeinde glaubt an die Heiligkeit des Wortes Gottes und an die Irrtumslosigkeit der Schrift. Und das wirkt sich praktisch aus in großer Sorgfalt bei der Auslegung der Schrift. Es gehört darum auch zum besonderen Charakter, und daran kann man sie erkennen, zum besonderen Wesenszug der neutestamentlichen Gemeinde, dass die Auslegung von biblischen Texten nicht kommt aus eigener Meinung, nicht aus Wunschdenken heraus, sondern aus einer gründlichen Untersuchung des jeweiligen Textes. Und jede Auslegung eines Textes muss im Einklang stehen mit der ganzen Schrift, sonst ist sie abzulehnen. Eine Auslegung, alles, was aus Gottes Wort herausgearbeitet wird, jede Lebensregel, jede Lehre, muss textgemäß und schriftgemäß sein. Das ist praktisch gelebte Ehrfurcht vor Gottes Wort, die einfach zur neutestamentlichen Gemeinde gehört. Und das braucht eine Gemeinde, denn nochmal, das Bild von Mose und der Stiftshütte. Die Herrlichkeit des Herrn füllte das Haus, weil Mose sich bei dem ganzen Bau so genau an Gottes Wort gehalten hatte. Er hatte an keiner Stelle sein eigenes Gutdünken dem Wort Gottes vorgezogen. Zu dieser Sorgfalt gehört auch, dass die Hauptsache Hauptsache bleibt und nicht Nebensächlichkeiten einen Raum gewinnen, der ihnen gar nicht zusteht, zu Lasten der wichtigeren Dinge, die dann zu kurz kommen. Jesus hatte das so deutlich gesagt, Matthäus 23, Vers 23, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Münze und den Anis und den Kümmel verzehntet und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Dieses sollte man tun und jenes nicht lassen, ihr blinden Führer, die ihr die Mücke aussiebt, das Kamel aber verschluckt. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Äußere des Bechers und der Schüssel reinigt, inwendig aber sind sie voller Raub und Unmäßigkeit. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Inwendige des Bechers und der Schüssel, damit auch ihr Äußeres rein werde. Und ähnlich schreibt auch Paulus an Timotheus, 1. Timotheus 1, Vers 3, ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben, dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten und sich auch nicht mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich unnützem Geschwätz zugewandt. In der neutestamentlichen Gemeinde, das gehört zu ihrer Schriftgebundenheit, findet man daher die Fähigkeit, zwischen wichtig und unwichtig zu unterscheiden. Und ganz wichtig steht das höchste Gebot, nämlich, dass wir Gott lieben aus reinem Herzen. Egal, wie der Mainstream der Menschen aussieht, welche Ansichten in der Gesellschaft gerade modern sind, egal wie veraltet oder überholt biblische Werte den Menschen erscheinen mögen, auch ganz egal, welche neue Entwicklungen und Erscheinungen es in der sogenannten christlichen Welt gerade gibt, es geht in der neutestamentlichen Gemeinde um das reine Herz. Denn anders können wir nie das höchste Gebot halten. Jesus wurde ja gefragt, Matthäus 22, Vers 36, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und das größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und jetzt nochmal Paulus, das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Und darum sagt Jesus, selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Dieses reine Herz, das ist eine Hauptsache, um die es geht. Denn das Gottschauen, von dem Jesus sagt, selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen, das bezieht sich ja nicht nur auf die Ewigkeit, sondern das bezieht sich auf unsere Beziehung zu Gott schon hier. Wir können in unserer Seele Gott schauen, wenn wir im Gottesdienst die Gegenwart Gottes erleben. Das schöne Lied, das wir gesungen haben, Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten. Das ist etwas, was Gott in der neutestamentlichen Gemeinde geben wird. Das ist Gott schauen schon hier. Wir können innerlich Gott schauen, wenn wir im Gebet seine Nähe erfahren. Wir dürfen Gott schauen, wenn er unsere Gebete erhört, wenn er Gebetserhörungen schenkt, durch die seine Gemeinde gebaut wird, durch die Menschen geholfen wird, durch die sein Name verherrlicht wird. Und zieh aus alledem das reine Herz heraus und es bricht alles zusammen. Der ganze Bau kracht zusammen. Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Es gilt genauso auch der Umkehrschluss. Unselig sind, die nicht reines Herzens sind, denn sie werden nicht Gott schauen, weder in der Ewigkeit, noch in ihrem persönlichen Leben, noch im Gemeindeleben. Sie werden das nicht erfahren. ähnlich wie es in der alttestamentlichen Stiftshütte war, dass die Herrlichkeit Gottes alles erfüllte, weil Mose alles nach dem Wort des Herrn gemacht hatte, so ist es auch in der neutestamentlichen Gemeinde. Wir dürfen Gott schauen, wir dürfen seine Gegenwart, seine Herrlichkeit erfahren, wenn wir uns an sein Wort halten. Und wenn die Hauptsache Hauptsache ist, nämlich dass wir Gott lieben aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen und aus ungeheucheltem Glauben. Und was es wirklich bedeutet, Gott zu lieben aus reinem Herzen, das sucht man in der neutestamentlichen Gemeinde nicht im eigenen Gutdünken, in den eigenen Wünschen und Vorlieben, sondern das sucht man und das sieht man nirgends so deutlich wie an Jesus Christus selbst, an ihm, dem Mensch gewordenen Gotteswort. Er allein ist in jeder Hinsicht der Weg, die Wahrheit und das Leben. An ihm sehen wir, was Reinheit in Charakter, in Denken und in Handeln wirklich bedeutet. An ihm erkennen wir, was reine, selbstlose Liebe ist. An ihm und seinem Beispiel erkennen wir, wie man überwinden kann, wenn es schwer wird. Und in ihm und in seiner Fülle finden wir alles, was wir brauchen, um ganz im Willen Gottes aufzugehen. Und darum finden wir, wenn wir Gottes Wort sorgfältig durchlesen, wie in der neutestamentlichen Gemeinde immer wieder hingewiesen wird auf Jesus Christus, auf seine Gesinnung, auf sein Beispiel, auf seine Lehre. Ich habe immer bildhaft vor Augen Johannes dem Täufer. Und das Charakteristische an Johannes dem Täufer ist, sein Finger, der auf Christus hin zeigt. Siehe, das ist Gottes Lamm. Ich muss abnehmen, er muss wachsen. So, das war eigentlich der charakteristische Zug seines ganzen Wesens. Dieser auf Christus hinweisend ausgestreckte Finger. Und genau so ist das auch der Charakterzug, das wesentliche Charaktermerkmal der neutestamentlichen Gemeinde. Er ist der Weg, wenn es darum geht, Gott zu finden, die Vergebung der Sünden zu erfahren, Frieden mit Gott zu finden. Er ist der Weg, wenn es um unser praktisches Leben geht. Er in der Lehre, im Wort, in der Praxis, immer wieder er, seine Gesinnung, achtet auf ihn. Wie hat er gehandelt? Wie hat er gelehrt? Wie hat er gemacht? Wie würde er es bewerten? Das ist der Eckstein, von dem Petrus spricht. Ein Eckstein, nach dem der ganze Bau sich ausrichtet. Der Eckstein, wo der ganze Bau achtet, dass das in der Flucht passt. Das ist das Haupt, von der Paulus spricht, dem sich alles unterordnet. Und darum gab Paulus dem jungen Timotheus den wichtigen Hinweis, halt im Gedächtnis Jesus Christus. Im Wort, in der Lehre, in der Praxis, halt im Gedächtnis Jesus Christus. Sonst wird der ganze Bau schief und alles wird wertlos und bricht zusammen. Halt im Gedächtnis Jesus Christus. Das ist der Charakter der neutestamentlichen Gemeinde. Das ist der tiefste Charakter ihrer Schriftgebundenheit. Die neutestamentliche Gemeinde, ihre Art und Weise, welche Verheißung sie hat, woher sie kommt und wozu sie da ist. Vielleicht hast du die Gemeinde immer so gesehen, naja, da bin ich mit dem Kinderwagen hineingefahren worden oder auch nicht und da sind halt Leute zusammen und man hört eben Predigten und man ist da und naja, das ist eben Gemeindeleben. Vielleicht ist dir heute aufgegangen, dass Gemeinde eigentlich etwas ganz anderes ist. Dass es etwas bedeutet, wenn Jesus sagt, dass er sie durch sein eigenes Blut erkauft hat, dass er sie seine Gemeinde nennt und dass er gesagt hat, dass er sie bauen will und dass die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen sollen. Jesus hat sie mit seinem eigenen Blut erkauft und sie ist ihm eine Herzensangelegenheit. Lasst uns heute einmal stille stehen und uns fragen, ob und inwieweit sie auch uns eine Herzensangelegenheit ist. Die neutestamentliche Gemeinde trägt den Charakter, dass sie schriftgebunden ist, dass sie unbeirrt auf Jesus Christus blickt und sich an ihm ausrichtet. Lasst uns heute einmal stille stehen und uns fragen, wie wichtig uns die Schrift ist und wie sehr unser Denken geprägt ist von der Ausrichtung auf Jesus Christus. Die Gemeinde besteht aus Menschen, auch aus fehlerhaften Menschen. Steh heute bitte einmal still vor der Frage, ob die Gemeinde dem Bild der neutestamentlichen Gemeinde entsprechen würde, wenn alle so wären wie du. Jesus sagt, ich will bauen meine Gemeinde. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Gott möchte, dass wir, jeder Einzelne von uns, dass wir in dieser Gemeinde und in diesem Gemeindebau ein Teil seines Planes werden. Gott segne uns darin. Amen.